Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Ich habe jemand ganz Besonderes heute zu Gast, die ich auch erst seit kurzem kenne. Tatsächlich habe ich sie bei einem, ja, ASICS Frontrunner Meeting getroffen. Oder wobei, nein, es war so eine Schuhtestaktion. Das war es doch, nicht wahr, Lini?
Genau, das war in Hamburg und da haben wir uns ganz kurz gesehen, weil wir leider etwas länger im Stau standen, aber ich hatte auch die Möglichkeit, dich mal live kennenzulernen.
Ja, und die liebe Lini hat mit dem Thema Essstörung vielseitig ja, zu tun gehabt. Davon wird sie euch gleich ja, ein bisschen erzählen. Aber aus diesem Grund habe ich sie hier in den Podcast eingeladen. Bin darüber sehr, sehr glücklich, weil ich glaube, da aus diesem Gespräch können wir alle sehr viel mitnehmen. Da bin ich überzeugt von. Deshalb jetzt, lieben Dank, Lini, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ja, es gibt da einige Berührungspunkte, obwohl ich jetzt selber nicht betroffen war. Aber genau, ich habe jahrelang mit ganz vielen Jugendlichen zusammengearbeitet und da werden wir in der Podcast-Folge viel darüber erfahren.
Ja, dann nimm uns doch mal mit. Was sind diese Berührungspunkte? Wo kommst du her und ja, wie lange hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt?
Genau, also bei mir ist es ja so gewesen, dass ich nach dem Abitur habe ich erstmal ein soziales Jahr gemacht. Da habe ich mit behinderten Menschen zusammengearbeitet, die mehrfach behindert waren, also die oft auch nicht sprechen konnten, nicht sehen konnten, im Rollstuhl saßen. Und da wurde mir einfach klar, okay, das schaffe ich jetzt bei meiner zierlichen Größe nicht, immer die wirklich dann ja auch schweren Menschen in den Rollstuhl rein und raus. Aber mir war klar, ich möchte irgendwas mit Menschen arbeiten. Und dann habe ich mich für das Sonderpädagogikstudium entschieden, hier in Hannover, wo ich auch aufgewachsen bin. Und da sollte man sozusagen auch die Kinder- und Psychotherapie-Vorlesung besuchen. Das habe ich dann natürlich auch gemacht, weil ich da dann natürlich auch einen Leistungsnachweis erbringen musste. Und das fand ich so spannend, weil da ging es ja natürlich auch noch um ganz andere Sachen als um Essstörung, dass ich dann mich auf der Bult, das ist hier ein Krankenhaus in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, vorgestellt habe. Und da habe ich dann angefangen zu arbeiten und das auch sehr, sehr lange. Also ich bin da relativ früh im Studium reingerutscht und ja, das war eine ganz, ganz spannende Erfahrung, weil da Kinder halt sind oder Jugendliche bis maximal 18 Jahren, weil danach müssen die halt auf eine Erwachsenenstation. Das ist dann nicht mehr in dem Stadtteil Bult Hannover. Und ich war ja selber gerade erst Anfang 20, von daher war es natürlich für mich auch erstmal schwierig, meine Rolle ja überhaupt zu positionieren. Denn wenn man mit denen dann so Tag ein, Tag aus, auch nachts arbeitet, das war schon gar nicht so einfach, wenn ich dann selber erst ein paar Jahre älter war, ne?
Es wäre gleich meine Frage gewesen, weil du, wenn du sagst, du warst Anfang 20, wie hast du das ja verkraftet? Wie konntest du da auch von den Eindrücken, die du da tagtäglich gesammelt hast, auch Abstand nehmen?
Ach, das fiel mir in der Anfangszeit sehr, sehr schwer, weil ich war hauptsächlich den Magersüchtigen zugeteilt. Und ich musste dann zum Beispiel, wenn die sich nicht bewegen sollten, weil die ja eh schon körperlich so schwach waren, musste man denen dann auch manchmal den Körper einschmieren mit Creme, weil die Haut dann schon so trocken war und die eigentlich ja wirklich nur noch Haut und Knochen waren. Und das waren für mich so ganz schreckliche Eindrücke, sage ich mal so, weil ich vorher noch nie damit zu tun hatte. Natürlich kannte man hier und da vom Sehen schon jemanden, der recht dünn ist. Aber ich finde, wenn man jemanden dann wirklich nur in Unterwäsche sieht, finde ich, ist das nochmal so was ganz anderes, was auch sehr, sehr lange oder mich persönlich sehr, sehr lange beschäftigt hat, was ich da überhaupt gesehen habe. Es wurde immer besser mit der Zeit, die ich da gearbeitet habe und auch natürlich die Beziehung zu den Menschen, die ich aufgebaut habe, weil ich dann nicht nur die Krankheit, wie am Anfang im Vordergrund gesehen habe, sondern natürlich auch die Geschichte dahinter. Wie kam es überhaupt dazu? Warum haben die meist Mädchen so einen Leidensweg überhaupt gehabt? Und das war natürlich dann wiederum mein Vorteil, dadurch, dass ich halt Gleichgesinnte vom Alter her war, dass die sich mir sehr schnell geöffnet haben und Vertrauen einfach geschöpft haben. Ne? Zum Beispiel ein Vorteil, wenn man jetzt nochmal darauf kommt, was war jetzt so ein Vorteil für mich, dadurch, dass ich so jung war, war zum Beispiel, einmal die Woche musste gewogen werden. Und ich meine, natürlich hatten die Mädels gerade da so einige Tricks. Dann wurden erstmal 2 Liter Wasser getrunken oder wenn die dann irgendwas anhatten, dann wurde da etwas in die Hosentaschen reingetan. Also die waren ja wirklich in der Hinsicht sehr einfallsreich. Und na klar, man musste immer in Unterwäsche gewogen werden, sind wir dann ja auch so schlau gewesen. Oder das mir dann aufgetragen worden ist, kannst du bitte die halbe Stunde vorher darauf achten, dass sie halt nicht die 2 Liter Wasser intus haben, sondern dass die dann halt nichts trinken. Und das war dann eigentlich so ganz schön, weil das dann auf so eine Ebene ging, nicht so, ich sag mal, ja, die Böse, die will mir jetzt schaden, sondern wir wollen dir doch helfen, dass es eher auf diese Art und Weise ging. Und da hatte ich dann wirklich diesen Bonus, hey, komm, ne, ich möchte dir doch wirklich helfen. Wäre das jetzt natürlich, ich sag's mal, so eine 50-, 60-Jährige gewesen, die bestimmt auch sehr, sehr gut mit den Jugendlichen hätte umgehen können. Aber in dem Moment war das dann halt für mich wirklich ein riesen, riesen Vorteil. Und diese Karte habe ich natürlich auch gerne ausgespielt. Ne? Auf der anderen Seite waren andere Sachen natürlich dann auch verdammt schwer, weil ich durfte natürlich nicht zu sehr in diese Kumpelhaltung gehen. Denn ich wollte ja auch was von denen, wenn die Medikamente nehmen mussten oder wenn die wieder Essen verweigert haben oder wenn die eine Sonde bekommen haben und dann haben sich die Sonde wieder rausgezogen und dann habe ich das entdeckt. Das waren dann natürlich auch Momente für mich, wo ich dann selber meine Rolle wieder sehr bewusst war, okay, Kumpel bin ich jetzt hier nicht, sondern ich muss, ne, ich will jetzt ja, ich arbeite jetzt ja hier. Und dementsprechend glaube ich, ist es halt von Vorteil, wenn man so ein bisschen die Waage hält. Und das ist auch der größte Schlüssel. Wahrscheinlich hast du das auch erfahren, als du den einen Monat da warst, dass man erstmal überhaupt Vertrauen aufbaut, dass man erstmal überhaupt eine Basis schafft, mit diesen Menschen zu arbeiten. Denn ich glaube, vorher, das gelingt sonst einfach nichts, weil die dicht machen und man dann ja gar nicht an die rankommt.
Und ich glaube, sowas hat zum Beispiel meinen Eltern gegenüber, mein schlechtes Gewissen hat mich dann immer wieder auf die richtige Bahn gelenkt. Und als Beispiel, wenn hätte ich dir gegenüber vielleicht ein schlechtes Gewissen bekommen und dann hätte mich dann im nächsten Moment einfach diese Bindung, die ich zu dir habe, dazu motiviert und gestärkt, die Sonde doch drinnen zu lassen oder diesmal nicht zu trinken und einfach mich mit der Wahrheit zu konfrontieren.
Da stimme ich dir total zu. Und man muss es ja auch so sehen, gerade für die Zuhörer, die jetzt vielleicht noch nicht in einer Psychiatrie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie waren. Es sind natürlich mehrere Leute für die Patienten zuständig. Es sind ja wirklich auch noch die Therapeuten. Es sind halt diejenigen, die wirklich auf der Station arbeiten. Ich persönlich war ja als erstes nur Praktikantin und dann habe ich da auch angefangen zu arbeiten neben meinem Studium. Also von daher sind da ja ganz, ganz viele Menschen und es ist ja wie im richtigen Leben so. Man kann mit den einen besser und mit dem einen nicht. Und eigentlich reicht dann ja eine Person, der man sich öffnet. Und ich hatte auch Patientinnen oder Patienten, die mich vielleicht nicht so gerne gemocht haben. Ja gut, dann war da ein anderer Betreuer mehr für eingeteilt. Und das ist dann ja auch gut so.
Für alle da draußen, wenn ihr die Chance habt, an dem Punkt noch seid, es selbst in die Hand zu nehmen, dann macht es. Wenn ihr aber selber merkt, ihr seid zu schwach und einfach auch körperlich, gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als von wirklich Fachkräften umgeben zu sein, die einem da aus dem tiefen Loch raushelfen, ist zumindest den Körper zu stabilisieren, damit man danach überhaupt erst auf psychischer Ebene arbeiten kann.
Wichtig, was du gerade gesagt hast, dass ich ja sozusagen nur auf dieser Ebene des Betreuens da war oder auch mal, ja, wie gesagt, ich habe da ja meine 8 Stunden gearbeitet, ob es jetzt am Tag war oder in der Nacht war, aber diese ganze psychologische Betreuung, da habe ich zwar mit den Therapeuten auch Rücksprache gehalten, aber letztendlich habe ich ja gar keine Therapiestunde machen dürfen. Ne? Also von daher, das war ja nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Und ja, auch da war das an manchen Tagen so, dass die dann ankamen und haben richtig geweint, wenn die von der Therapiestunde kamen, weil irgendein Thema natürlich ja, aufgekommen ist oder die Beziehung zu den Eltern oder wenn die irgendwie einen Trauerfall in der Familie hatten vor ein paar Jahren und deswegen halt, ja, in der Lebenslage, wo sie jetzt halt waren. Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Arten von Essstörungen, ist da nicht nur Magersucht. Aber das sind dann halt so Sachen gewesen, wo ich einfach dann für die da war. So wie so eine beste Freundin, sage ich mal so. Und das ist ja auch schon Gold wert, dass man wen hat, wenn man zum Beispiel Mama und Papa oder seine Geschwister gerade nicht sehen darf. Denn dieses Konzept zum Beispiel gibt es dann in Hannover, dass man richtig Kontaktverbot erstmal hat. Mhm. Aber das hat ja einen Sinn. Das ist ja jetzt nicht, um die Patientin zu ärgern, sondern das hat ja sozusagen, da hat sich ja jemand was bei gedacht. Ja. Aber dass dann trotzdem wer da ist, der wirklich jeden Tag da ist. Und selbst wenn sie sich nicht in der oder nach der Therapiestunde mir geöffnet haben, vielleicht dann 3 Tage später. Mhm. Und ja, so konnte ich denen dann einfach ein offenes Ohr schenken. Das ist ja auch sehr wichtig, dass die sich auch gehört fühlen. Weil genauso wie du schon sagtest, es ist dann immer, du musst jetzt essen, du musst jetzt dies und du musst jetzt wiegen und du musst jetzt das. Das ist ja immer, du musst, du musst, du musst. Mhm. Das will man ja gar nicht hören in der Situation, sondern in der Situation will man ja am liebsten irgendwie Augen zu und Kopf in den Sand stecken und sagen, nee, jetzt hier leckt mich alle am Arsch, das ist doch mein Körper, was wollt ihr eigentlich? Ne?
Den Umgang ja mit Betroffenen und das, was für einen, vielleicht für einen gesunden Menschen selbstverständlich ist, ist es für einen Betroffenen eben nicht. Und was für einen einfach ist, kann für den anderen eine Riesenherausforderung sein. Und da einen richtigen Ansatz zu finden, wie schaffe ich es auf eine nicht fordernde Art und Weise, aber doch überzeugende Art und Weise, den richtigen Weg einzuschlagen. Und wenn du, wie du sagst, da so einen menschlichen Bezug aufbaust, dann triffst du denjenigen vielleicht auch im Herzen und kannst da vielleicht auch einen Schalter umlegen, dass er sich zumindest überwindet. Denn man ist in der Essstörung in erster Linie von Ängsten umtrieben, die einen aufhalten. Und genau da muss man ansetzen.
Der größte Schlüssel ist einfach auch, dem Zeit zu lassen. Weil ich habe auch viel die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann mit Eltern gesprochen hat oder mit den Geschwistern, dass die dann oft so unruhig waren oder so ungeduldig. Naja, wieso? Aber die ist doch jetzt schon 2 Wochen bei euch. Warum hat die denn nicht zugenommen oder so? Wo ich dann auch gesagt habe, naja, aber ehrlich gesagt, da reden wir auch wieder von der Spitze des Eisbergs. Wie viele Jahre macht sie denn da schon? Und das sollen wir jetzt in 2 Wochen wieder richten? Das kann ja gar nicht klappen. Ne? Und dass man da dann aber auch für die Familien einfach da ist und dass die Familien sich auch Rat holen. Denn ich denke einfach, da muss man das System Familie oder System Freundeskreis auch mit einbeziehen. Denn natürlich ist es ein super Schritt, dass der Patient dann sagt, hey, ich brauche Hilfe. Aber auch die Familien brauchen Hilfen. Wie gehe ich denn damit um? Was ist denn, wenn zum Beispiel man als Mama dann die Tochter wieder zu Hause hat, wenn die 16 ist oder so? Ne? Dann wohnt die ja nicht auf einmal alleine, wenn sie aus der Klinik kommt. Dass die auch die Eltern, die Geschwister oder der Lebenspartner, je nachdem wie alt man ist, dass der sich genauso auch Rat holt und einfach auch mal sagen kann, ja, für mich ist das jetzt hier aber auch seit Jahren eine ganz schwere Zeit.
Wenn man nicht Mutter ist, kann man sich das nicht vorstellen, aber das muss einfach schrecklich sein, sein Kind jeden Tag so abgemagert zu sehen. Und natürlich kann das für Angehörigen nicht schnell genug gehen. Ne? Aber ich habe immer auch gesagt, die Zahl auf der Waage ist das eine, aber das, was im Kopf passiert, ist schwerwiegender, weil das ist letztendlich auch langfristig, ja, und deshalb, es mag äußerlich vielleicht noch keine Veränderung passiert sein, aber innerlich schon. Und ich bin der Meinung, dass man sich wirklich von jetzt auf gleich entscheiden kann. Das heißt nicht, dass man von jetzt auf gleich alles ändern kann. Das ist ein Prozess, der Zeit braucht, genauso wie du sagtest.
Ich glaube einfach, dass man auch fair gegenüber seiner Familie und seinen Freunden sein soll. Denn die dürfen nicht Therapeuten spielen. Und deswegen bin ich immer ganz, ganz dafür, sich professionelle Hilfe zu holen. Denn oft denkt man, naja, die beste Freundin kann das tun oder der Kumpel oder Mama und Papa. Es geht nicht.
deswegen würde ich immer dafür plädieren, dieser Rückzugsort wirklich mal raus aus dem Alltag, aus diesem ganzen Strudel, der einen so beherrscht. Und deswegen bin ich pro Klinik. Und natürlich ist es ein Angehen, denn es ist so, dass man ja auch an sich arbeiten muss und an sich arbeiten ist immer anstrengend. Aber ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich für das ganze Leben und es ist auch nie zu spät. Denn wir haben jetzt sehr viel über das Jugendalter gesprochen, aber auch eine Essstörung, das hat ja keine Alltagsgrenzen. Das kann ja auch mit Mitte 40 kommen. Natürlich ist es bei den meisten etwas eher. Von daher hoffe ich, dass in unserem Gespräch ihr jetzt da draußen nicht abgeschreckt seid, sondern ich einfach pro Klinik, weil ich dort gearbeitet habe, sagen kann, ich habe da ganz, ganz tolle Geschichten erfahren, die Mut machen, sich dort behandeln zu lassen.
Es ist nicht leicht, ja, aber jede Veränderung, die wir angehen, die kostet einfach auch Energie und Kraft und vor allem Mut, aber es lohnt sich, wie du sagst. Und es ist schön, dass du da auch Geschichten ja erfahren hast, erlebt hast, die Mut machen. Das ist total wertvoll und ich selber mit meiner Geschichte möchte ja auch Mut machen. Ich möchte nicht nur Betroffenen, sondern auch Angehörigen, wie du selber sagst. Das ist ja ein ganzes Netzwerk, was da auch dranhängt, ne?
Das ist ja wirklich schön in der heutigen Zeit, dass man da offen drüber reden kann und sagen kann, ja, ich war schon mal 4 Wochen in der Klinik und ich erzähle euch jetzt mal, wie es mir ergangen ist, dass man sich da nicht mehr für schämen muss, ne?
Vielleicht abschließend, was würdest du sagen, welche essentiellen Learnings nimmst du aus der Zeit mit und was möchtest du uns und ja da draußen ans Herz legen?
Also für mich ist, glaube ich, so das, was ich am meisten und für mein Leben mitnehme, ist wirklich, dass ich leider Teenager kennengelernt habe, die durch die Magersucht langfristige Gesundheitsschäden an ihrem Körper haben entstehen lassen und dies natürlich dann 10, 15 Jahre später so bereuen. Ich habe es vorhin angesprochen, mit keine Kinder mehr kriegen. Da habe ich irgendwie so dieses, dass mir jetzt heute noch so viele Jahre später Gesichter vor Augen sind. Oder wenn die Zähne verfault sind, weil sie sich durch die Bulimie so oft übergeben haben. Mhm. Das sind dann so Sachen, wo ich wirklich mir erhoffe, dass viele, viele junge Menschen einfach ja, sich schneller Hilfe holen, damit es nicht passiert. Denn mir war das damals, als ich mit den Menschen zusammengearbeitet habe, diese Tragweite. Der Körper hält viel aus, gar keine Frage. Der macht ganz, ganz viele Jahre ganz viel mit. Aber irgendwann sagt er auch, nee, stopp, hier geht es nicht weiter. Und das ist das, was ich halt einfach sagen will, dass Essen Spaß macht. Es ist so gesellig, es macht so viel Spaß und es ist halt, wir leben gerade hier in Deutschland in so einem Überfluss und können uns einfach freuen, dass wir immer so einen vollen Supermarkt haben und dementsprechend ja einfach gesegnet sind. Und das würde ich so unheimlich gerne allen Menschen mitteilen, dass sie wieder Freude am Essen haben und diese auch mit anderen dann teilen und einfach sich erfreuen um die ganzen Mitmenschen herum. Und ja, ich einfach hoffe, dass man das Essen nicht so als Last oder negativ erlebt, denn von einmal Kuchen mehr essen wird man nicht dick. Man muss halt langfristig gesund leben und ausgewogene Ernährung zu sich nehmen. Aber das eine Stück Kuchen ist jetzt nicht der Grund, warum man dann halt auf einmal eine Diät machen muss. Und das ist einfach das, ja, was ich allen mit auf den Weg geben will. Habt wieder Spaß am Essen.
Ja, Essen nicht als Feind sieht, sondern als Freund. Ja, das ist wirklich der beste Freund, beziehungsweise der Körper ist der beste Freund. Und das Essen, das großartige Mittel, um den großartigen Körper zu ernähren, damit er eben leistungsfähig ist. Wir beide hoffen, Lini und ich, dass wir euch mit dieser Folge vielleicht auf das ein oder andere aufmerksam machen konnten und dass ihr ja euch für das Richtige entscheidet, fürs Leben.
Genau, und bleibt gesund.
Ganz genau. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.
Ciao, ciao.